Profil Podcasts.
Es ist Mittwoch, der 3. März und Sie hören den Profil Innenpolitik Podcast. Die Fidesz-Partei von Viktor Orban verlässt die Europäische Volkspartei. Was hat das mit der österreichischen Innenpolitik zu tun und warum tut sich die österreichische Parteipolitik so schwer damit, das Unabhängigkeitsprinzip von Justiz und Medien zu akzeptieren? Eva Linsinger und Christian Rainer im Profil Politik Podcast.
Heute wollen wir mit einem teils außenpolitischen, aber durchaus auch innenpolitischen Thema beginnen, beziehungsweise dieses Thema streiten. Fidesz, die Partei von Viktor Orban in Ungarn, tritt aus der EVP aus, beziehungsweise wurde dazu gedrängt, die EVP zu verlassen. Die EVP ist, um es vereinfacht darzustellen, der Zusammenschluss der bürgerlich-konservativen Parteien im Europaparlament. Und es gab natürlich schon über viele Jahre eine Diskussion darüber, ob die Fidesz weiter Teil der EVP sein kann oder nicht, mit allem, was in Ungarn vorgeht. Heißt autokratischer Staat, Viktor Orban, der praktisch alle unabhängigen Medien entweder einstellen hat lassen oder von nahestehenden Personen aufgekauft hat, damit daneben Probleme jeder Art mit Justiz und so weiter, also autokratisch auf einer demokratischen Basis, weil Viktor Orban natürlich gewählt ist. Innenpolitisch ist das Thema aus verschiedenen Gründen. Einerseits gab es immer wieder große Unterschiede zwischen dem, was Ottmar Karas, ÖVP-Abgeordneter, prominenter ÖVP-Abgeordneter im EU-Parlament dazu gesagt hat und was die ÖVP in Wien, die Türkisen dazu gesagt haben. Vor allem aber hat sich Sebastian Kurz unauffällig verhalten, hat sich immer wieder geweigert, Viktor Orban und Ungarn zu kritisieren, mit irgendwann einmal dem sinngemäß legendären Satz, er habe keine Zeit, sich jetzt dem Thema Fidesz und Viktor Orban zu widmen. Also Österreich, obwohl Nachbarstaat, vielleicht auch weil Nachbarstaat, war nicht gerade Speerspitze in der Frage, wie man kritisch mit Ungarn umgehen kann. Das entspricht durchaus der Haltung, die Sebastian Kurz als Außenminister und später erst recht als Bundeskanzler in außenpolitischen Fragen auch zu Trump, zu Polen und zu einigen anderen Themen auch immer gehabt hat. Nehme an, du wirst das nicht sehr unterschiedlich sehen, Eva.
Nein, wenn du da Widerspruch gehofft hast, dann hoffst du vergeblich. Aber ich fand das ganz interessant. Man hat das im Europawahlkampf 2019 gemerkt. Das ist ein bisschen in den Ibiza-Viren untergegangen. Da kandidierte ja eine gewisse Caroline Edtstadler quasi als Kandidatin der Türkisen. Und Ottmar Karas war der Spitzenkandidat der Alten, der schwarzen ÖVP. Und da hat man schon einfach auch gerade in diesen außenpolitischen Fragen tiefe Bruchlinien erkannt, wie umgehen mit Fidesz, wie umgehen mit Ungarn, wie umgehen mit den fortgesetzten Verletzungen von EU-Recht, die da begangen werden. Und da gab es einfach wirklich gravierende Differenzen. Und die türkise Linie, wie du es jetzt gesagt hast, ist einfach eine andere. Da wird anders damit umgegangen, während Ottmar Karas sehr darauf gedrängt hat und jetzt auch einer der Ersten war, der sich darauf gefreut hat, über dieses unter Anführungszeichen Verlassen der Fidesz, der ÖVP. In Wirklichkeit sind sie natürlich hinausgekickt worden. Das hat sehr lange gedauert, von der Suspendierung da zu diesem endgültigen Urteil zu kommen. Jetzt ist es passiert. Ich halte das für sehr wichtig und ich denke auch, es wird Nachwirkungen haben, denn es wurde ja nach den seinerzeitigen Sanktionen, die damals über Österreich verhängt wurden, viel diskutiert, wie geht man damit um, wenn ein Mitgliedstaat der EU wirklich Grundwerte wie Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit etc. fortwährend verletzt. Und jetzt hat man immerhin teilweise eine Antwort. Es wird die Fidesz aus der immerhin größten Fraktion hinausgeworfen. Sie ist jetzt nicht der einzige, Ungarn ist nicht der einzige Staat, in dem Grundwerte mit Füßen getreten werden, kann man da fast sagen, EU-Grundwerte. Ich bin sehr gespannt, welche Auswirkungen das hat und welche Kreise das zieht. Und du hast es angesprochen, wie sich Österreich denn verhalten wird. Denn bisher war die Bundeskanzler Kurz und auch Außenminister Schallenberg und auch Europaministerin Edtstadler extremst zurückhaltend, fast freundlich. Glaubst du, dass sich das ändern wird, jetzt nach diesem Rauskick der Fidesz?
Ich glaube, es wird sich nicht ändern. So sehr wir Grundwerte heftig verteidigen, uns ja manchmal oder ständig wünschen, dass da viel mehr kommt von der Bundesregierung und vom Außenminister. In einem kleinen Bereich habe ich Verständnis dafür, dass man nicht ständig mit dem Bulldozer unterwegs ist. Als es nämlich um die Frage ging, Heimhilfen, Pflegekräfte, Betreuung, dass man zu diesem Zeitpunkt gerade zu Beginn der Corona-Krise nicht ins Feuer noch hineingeblasen hat, hatte ich ein gewisses Verständnis, weil Viktor Orban vielen Menschen in Österreich ein Problem hätte bereiten können und sie auch gemacht hat. Allerdings ist das immer eine punktuelle Sache. Insgesamt habe ich wenig Verständnis dafür, dass das jetzt angesprochen, auch und gerade Alexander Schallenberg hat da eine sehr vom europäischen Mainstream, nennen wir es mal, abweichende Haltung. Ich kann mich erinnern, dass er regelmäßig oder zumindest einmal alle Kritiker Polens auch kritisiert hat und gesagt hat, wir hätten ja keine Ahnung davon, was dort in der Frage Rechtsstaatlichkeit, was passiert mit den Gerichten, wir hätten keine Ahnung davon und sollten uns damit beschäftigen. Ich weiß nicht, ich habe es nicht parat, ob er Ähnliches über Ungarn gesagt hat, und die kleinen Hinweise darauf, was zum Beispiel mit Medien passiert ist, wurden eher mit Nonchalance quittiert. Also die Haltung Österreichs als neutraler Staat, wie sie vielleicht in den 70er Jahren sinnvoll war, sehe ich heute, also diese neutrale Haltung mit Österreich als Teil der Europäischen Union, absolut unangebracht. Und es wäre für Europa, aber vor allem auch für die Haltung der Österreicherinnen und Österreicher zu autokratischen Staaten wie Ungarn, zu korrupten Staaten wie Rumänien und zu durchaus auch autokratischen Staaten wie Polen. Für die Gesamthaltung in Österreich wäre es sehr sinnvoll, wenn der Bundeskanzler, der Außenminister da andere Worte fänden.
Definitiv, zumal ja Österreich gerade jetzt eine schwelende Debatte über die Justiz, die Vorgangsweise der Justiz hat. Das ist nicht das erste Mal, wird wohl auch nicht das letzte Mal bleiben, weil wenig überraschend die Justiz und gerade die Antikorruptionsbehörden natürlich immer am ehesten ermitteln gegen Parteien, deren Vertreter oder auch Firmen, die gerade an der Macht sind. Das ist jetzt schon eine Serie, die sich zieht. Es sind jetzt diese Woche im Untersuchungsausschuss sehr enge Vertraute von Sebastian Kurz an der Reihe auszusagen, sein Berater Stefan Steiner, dann auch der Generalsekretär der ÖVP, dann auch Gabi Spiegelfeld. Bei dem Ganzen geht es darum, das Projekt Ballhausplatz unter die Lupe zu nehmen und zu bearbeiten, was da passiert ist. Das ist natürlich unangenehm. Und das Zweite, was dazu kommt, jetzt gerade aktuell passiert ist, es gab gestern Abend dann noch eine Hausdurchsuchung bei der Hygiene Austria, was natürlich hochnotpeinliche Vorwürfe sind, weil das ein Prestigeprojekt war, der in dem Fall türkis-grünen Regierung, wo es ging um eigene Maskenproduktion etc. etc. Wenn man sich die Vorwürfe gegen diese Maskenfirma anhört, die klingen fast wie aus einem schlechten Film, dass quasi chinesische Masken einfach umetikettiert worden sind. Was glaubst denn du, was ist denn da dran?
Also es ist jedenfalls extrem unangenehm, weil, wie du sagst, das ein Prestigeprojekt war. Wir müssen und wollen da natürlich auch in diesem Fall die Unschuldsvermutung gelten lassen. Wir wissen nicht genau, was da in dieser Tochtergesellschaft Hygiene Austria von Denzi und Palmers wirklich vorgefallen ist. Allerdings, es hat eine HD, eine Hausdurchsuchung gegeben. Das heißt, es scheint Indizien zu geben oder heftige Indizien zu geben, dass da einiges schiefgelaufen ist. Genau wissen wir es nicht. Insgesamt, so wie du gesagt hast, Eva, ist das ein weiteres Problem, das die Bundesregierung hat, weil es ein Prestigeobjekt war und die Justiz da offensichtlich Vorbehalte hat, um es mal sehr mild auszudrücken, gegenüber dem, was dort passiert ist, weil der Verdacht im Raum steht, dass da wie in einem schlechten Krimi umetikettiert wurde. Wie gesagt, Unschuldsvermutung, wir wissen nicht, ob es wirklich so war. Insgesamt habe ich manchmal, das Gefühl hat man ohnehin schon durch Corona, so ein wenig das Gefühl, da in einem Time Warp zu sein, weil alles sehr normal und doch sehr eigenartig ist. Und die gesamte Debatte rund um die Justiz, von Hausdurchsuchung in der WKStA über Abnahme von Handys bei dem wichtigsten Sektionschef im Justizministerium und bei einem Verfassungsrichter und ehemaligen Vizekanzler. Das ist schon sehr eigenartig. Und ich habe es die Woche im Leitartikel auch geschrieben. Was mich dabei immer besonders stört, ist, dass die Türkisen in diesem Fall, einige Zeit wären es die Sozialdemokraten gewesen, aber dass die Türkisen behaupten und auch glauben, dass die Justiz hier parteipolitisch agiere. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht so ist. Was immer die Staatsanwaltschaft da tut, in Kenntnis von Personen, die im Justizapparat arbeiten, ich sehe da null Parteipolitik. Das sind Personen, die ihre Arbeit machen, manchmal mit mehr Engagement, manchmal mit weniger. Und da wiederum sehe ich die Parallele zum Journalismus. Auch darüber habe ich im Leitartikel eben geschrieben. Politiker im Allgemeinen, in diesem Fall nun die Türkisen, vermuten bei dem, was wir tun, immer eine parteipolitische Agenda. Und die ist einfach nicht gegeben. Wir machen unsere Arbeit. Wie gesagt, die Sozialdemokratie hat das nicht anders gesehen, als sie in der Regierung an der Macht war. Aber diese Vermutung, dass wir eine parteipolitische Agenda hätten, so wie auch die Justiz, ist absurd und erzählt mir ein wenig darüber, wie schwer es Politikern, und ich sage jetzt vielleicht einen Hauch schwerer, dass den Türkisen und Schwarzen fällt, das Prinzip Unabhängigkeit bei Justiz, bei Medien zu verstehen und zu verstehen, dass es so etwas überhaupt geben kann.
Es liegt einfach quasi außerhalb des Erfahrungshorizonts von Politikern. Und ich gebe dir schon recht, das war bei der SPÖ keinen Deut anders, als die noch Kanzlerpartei war. Als wir als Journalistinnen und Journalisten sie kritisiert haben, haben sie da immer vermutet, in dem Fall bei Profil, na klar, dass ihr das macht, ihr seid ja eine Zeitung mit konservativen Eigentümern, logisch, dass das jetzt kommt. Und jetzt bei der ÖVP ist es nicht anders. Und ähnliche Vorurteile gelten für die Justiz. Und es ist einfach Parteigängern, Parteiangehörigen so wesensfremd, einfach zu glauben, da geht jemand vor und prüft Vorwürfe und schaut nach dem alten Prinzip, salopp ausgedrückt, was wiegt's, das hat's. Und logischerweise ist sowohl für den Journalismus als jetzt auch für Gerichte, für Staatsanwaltschaften sind immer die Machthaber, die jeweiligen, diejenigen, an denen man sich am stärksten widmet, die haben auch die allerstärkste Gelegenheit, irgendetwas zu verbocken oder im Fall der Korruptionsstaatsanwaltschaft Korruption zu begehen. Irgendeine kleine Oppositionspartei wird da sehr viel weniger Gelegenheit haben. Und auch nicht überraschend widmet sich die Korruptionsstaatsanwaltschaft im Roten Wien eher SPÖ-Politikern. Das ist aber recht schwer zu verstehen. Und gerade aus der türkisen ÖVP haben diese Angriffe auf die Justiz fast schon Tradition. Das hängt für mich schon auch damit zusammen, dass die generell nach einem sehr starken Schwarz-Weiß-Bild vorgehen, quasi, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Dass jemand eine äquidistante, kritisch unabhängige Haltung einnimmt, ist da quasi nicht vorgesehen in diesem Bild und das dringt schon sehr stark durch, oder?
Ganz genau, so wie du es gesagt hast, wir sehen es ähnlich. Wie gesagt, ich hatte bei der Sozialdemokratie manchmal den Eindruck, dass bei der besonderen Brutalität, die wir da manchmal erlebt haben, dass da ein Hauch von schlechtem Gewissen und damit Wissen darüber, was Unabhängigkeit ist, vorhanden war. Bei den Türkisen nicht immer unbedingt, aber jetzt überleben und erleben wir es eben eher von dieser Seite. Liebe Eva, ich glaube, damit können wir es für heute belassen. Ich werde dann noch schließen mit einem Hinweis aufs kommende Heft, noch eine besondere Sache. Danke fürs Diskutieren, Eva.
Danke ebenfalls und danke Ihnen fürs Zuhören.
Ja. Liebe Leserinnen, liebe Leser, im kommenden Heft, E-Paper-Ausgabe ab Samstagmorgen um 8, die Print-Ausgabe ab Sonntag, haben wir einen großen Themenkomplex zum Internationalen Weltfrauentag. Verschiedene Geschichten in mehreren Ressorts. Es findet auch eine Diskussion statt, die Sie online abrufen können. Es ist eine Diskussion, die Angelika Hager gemeinsam mit prominenten Männern und Frauen geführt hat eigentlich. Aber wenn Sie sich bei uns anmelden, ich gebe Ihnen die Website-Adresse gleich durch, dann können Sie das abrufen. Sehr spannende Diskussion. Wie gesagt, kleiner Spoiler, hat bereits stattgefunden, aber abrufbar, soweit ich weiß, ab Montag, den 8. März. Die Adresse ist profil-events.at/Weltfrauentag. Wenn Sie sich das nicht gemerkt haben, dann einfach auf profil.at nachsehen. Sehr spannende Diskussion. Und im kommenden Heft widmen wir uns sehr breit genau diesem Thema. Frauen, 100 Jahre Frauenbewegung, Weltfrauentag, also ab Samstag bzw. Sonntag. Eva, danke nochmal.
Danke und hören Sie sich das an, das ist wirklich spannend.
Liebe Leser, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen noch eine angenehme, erfolgreiche, schöne Woche.
Schöne Woche.
Sie hörten Eva Linsinger und Christian Rainer im Profil Politik Podcast. Unser gesamtes Podcast-Angebot finden Sie auf profil.at/podcasts und bei allen Streaming-Anbietern.